jetzt mal eine Pause.
Lass noch ein paar Blumen kaufen.
Ist das die Reservelampe?
Ich muss Pippi.
Ich auch.
Das ist die Reservelampe.
Wir bringen Zimtschnecken mit.
Oh Manno, die Ellie hat meinen Nikolaus gegessen.
Das Baby kommt.
Schapsstolle 3, bitte.
Jürgen, ist unser Tannenbaum noch auf dem Dach?
Seit 100 Jahren habt ihr viele gute Gründe für einen Stopp bei Aral. Und jeder verdient unser Dankeschön. Aral, alles super.
Früher gewann Manuel Neuer den Bayern die wichtigen Spiele, jetzt kostet er sie offenbar Titel und liefert uns nach seinem Platzverweis beim 0:1 Pokal aus gegen Bayer Leverkusen auch eine kleine Torhüterdiskussion.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und mit meinem Gast Florian Weiß, dem stellvertretenden Sportchef der Abendzeitung aus München. Hallo Flo.
Servus Malte, grüß dich, danke für die Einladung.
Flo, du bist nicht nur stellvertretender Sportchef, du bist auch Podcaster Giesinger Bergfest. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, aber man hört es schon, das klingt nicht unbedingt nach Bayern München, das klingt eher so nach 1860, nach den Löwen.
Das ist richtig. In München ist Sport ja sehr vielschichtig, sage ich mal. Und das ist nicht nur auf emotionaler, sondern auch auf sportlicher Ebene so eine Geschichte. Und wir haben es im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, jeder, der im Sportjournalismus arbeitet, hat irgendwo mal so ein bisschen sein Herz an irgendeinen Verein verloren. Und das ist dann im Beruf. Entweder ergänzt sich das dann mal, aber man muss auch mal überlegen, warum guckt man welche Spiele an. Und das ist in jeder Redaktion so. Und dazu meine München, ich bin auch geborener Münchner, dass da mein emotionaleres Zentrum auf der blauen Seite ist, aber natürlich hast du diesen großen, ja, dieses Schwergewicht im deutschen Fußball und das begleitet dich natürlich ja auch und deswegen ganz klar auch immer der interessierte Blick zur Säbener Straße natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns und das ist ja vollkommen klar.
Definitiv. Also kannst du durchaus objektiv über den FC Bayern sprechen, das finde ich gut. Aber dann doch noch kurz die Frage, 86er Baujahr, da warst du ja im fußballinteressierten Alter, als die Löwen so ein kleines Hoch hatten, oder? Damals unter Werner Lorand auch Champions League spielten?
Absolut. Es ist auch so, dass ich damals, also mein Opa war ganz rot und hatte auch eine Dauerkarte. Mein Vater war blau oder ist blau und ist. Das war dann immer sehr interessant. Und mein Opa war aber auch so, der hat gesagt, wenn mal die Bayern nicht zu Hause spielen, ich zitiere, ich schaue mir mal die Gestroften an, also die Gestreiften für die Hochdeutschen. Der war auch so Fußball interessiert, aber sein Herz war halt rot. Ja. Und irgendwann wollte der kleine Flo natürlich auch mal mit ins Olympiastadion, beziehungsweise auch ins Grünwalder Stadion. Und ich habe dann eine Zeit lang beide Vereine verfolgt. Und irgendwann kam auf dem Heimweg vom Stadion, habe ich zu meinem Opa gesagt, Opa, bei den Blauen war schöner. Und dann ist das halt dann emotional in so eine andere Richtung gegangen. Und ja, es war die Hochzeit damals, vor allem, ich sag, wenn man sagt, Thomas Hessler, Martin Max, Benny Laut dann auch nochmal hinten dran. Ja, es war die Hochzeit, es war die grandiose Bundesliga-Zeit. Du hast das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Leeds United angesprochen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 56.000 Zuschauer, ich 14 Jahre mit meinen Eltern auf der Gegentribüne und dann diese Lattentreffer von Hessler und dann dieses eine bläde Tor. Ich glaube, es war Marc Viduka, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder Alan Smith, glaube ich, war es, mit diesem blöden 0:1 und dann war es in Anführungszeichen nur UEFA Cup, heute Europa League. Ja, und aber wir sind ja nicht da, um über die Löwen zu philosophieren, sondern es geht um den FC Bayern und der hat dann ja einen anderen Weg genommen als die Grünwalder Straße.
Einen etwas erfolgreicheren, aber obwohl der gestrige Abend dann aus Bayern Sicht natürlich eher weniger erfolgreich war. 0:1, wieder ein Pokal-Achtelfinale oder ein frühes Pokal aus, was ihn ereilt hat, ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen. Wir schauen mal zurück auf dieses Spiel, aber vor allem natürlich auf Manuel Neuer.
Das Thema des Tages.
Ich glaube, Flo, über die rote Karte von Manuel Neuer müssen wir jetzt gar nicht unbedingt diskutieren. Das Strafmaß für seinen, ja, das war ja ein Bodycheck gegen Frimpong, absolut berechtigt, unstrittigen Feldverweis. Jetzt bist du auch Eishockey-Fan. Da hat er ja fast die Sportart ein bisschen verwechselt.
Lustig, dass du das sagst, das war mein erster Gedanke. Es gibt im Eishockey ja den Ausdruck des Blindside-Hits und der ist quasi definiert, dass der Gegenspieler wegen seines Sichtfeldes oder seines Blickwinkels den Gegenspieler nicht sieht. Und ich fand, das war genau diese Situation. Und da war einfach ein falsches Timing da. Und das war eine Eishockey-Situation. Und selbst beim Eishockey wärst du da mindestens mal 2 Minuten raus gewesen. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich an Eishockey erinnert gefühlt, ganz klar.
Du sagst Timing-Problem. Darf das so einem erfahrenen Mann wie Manuel Neuer passieren? Muss er da in der Situation eigentlich überhaupt noch rauskommen? Weil Konrad Leimer ja, also wenn man die Situation ein bisschen weiterdenkt, eigentlich die Situation ja auch selbst noch hätte im Griff haben können.
Also es ist ja so, dass, was wir gleich mal festhalten müssen, es ist Manuel Neuers erster Platzverweis überhaupt gewesen. Das heißt, bisher ist jedes Timing bei ihm gut gelaufen oder in Anführungszeichen oder in Klammern gesetzt, hat ein Schiedsrichter, wenn es denn mal nicht funktioniert hat, nicht als zu hart gewertet. Dann war das Einsteigen immer noch clever genug, dass es nicht überhart war. Gestern hat es das erste Mal überhaupt nicht funktioniert. Es darf ihm eigentlich nicht passieren. Es kann passieren, dass Manuel Neuer ein gewisses Risiko eingeht. Das wissen wir alle spätestens seit der WM 2014 gegen Algerien. Ich glaube, jeder erinnert sich daran. Und deswegen grundsätzlich, es hätte theoretisch eigentlich schon viel früher auch mal passieren können. Mhm. Vielleicht war da mal mehr Glück dabei, ein besseres Timing, besseres Gefühl. Müssen wir nicht, glaube ich, drüber diskutieren, ist es, glaube ich, auch müßig. Mhm. Nein, an sich darf es einem Mann seiner Klasse nicht passieren. Was mich an der Situation so ein bisschen verwundert hat, ist nicht, dass er dieses Risiko eingeht. Ja, er hätte es nicht müssen. Du hast es gerade angesprochen, da waren eigentlich noch genügend Mannschaftskollegen da. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich hatte das Gefühl, dass er in der Aktion selber nicht mehr sicher war, was er macht. Mhm. Mein erster Eindruck war, er möchte ihn wegköpfen, wie er es damals gegen Algerien auch gemacht hat. Dann ist ihm aufgefallen, oh, ich glaube, im Kopf reicht es nicht ganz und jetzt drehe ich mich rein. Und dieses nicht komplett durchziehende Idee. Mhm. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das ist man eigentlich von Manuel Neuer, finde ich, wenn man ihn jetzt über die letzten 15 Jahre so verfolgt hat, ist man das gewohnt. Der hat eine Idee und das zieht er durch. Also entweder er grätscht ihn weg, er greift über, er köpft ihn raus, er geht an die Eckfahne und macht nochmal ein Dribbling, keine Ahnung, haben wir alle schon gesehen. Aber es war immer relativ stringent und da hatte ich das Gefühl, in der Aktion selber war er sich nicht mehr sicher. Und das ist für mich nicht Neuer-like.
Ist das eine Altersfrage aus deiner Sicht?
Ist ganz schwer zu sagen, mal eine neue Sitz um meinen Jahrgang. Also könnte ich jetzt auch sagen, meine Reaktionen lassen auch nach. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist es auch, wie formuliert man das jetzt wohlwollend? Vielleicht ist es auch ein bisschen zu sehr die Selbstüberzeugung, ich mache sowieso alles richtig. Mhm. Das ist ja ein großer Vorteil, den du als Torhüter auch haben musst oder eine Attitüde, die du haben musst. Du musst von dir selber überzeugt sein von dem, was du tust. Und das ist Manuel Neuer ja immer noch. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Ja. Und dass dann vielleicht dann doch mal nach dieser langen Profizeit dann doch einmal eine Überschätzung mal drin ist oder ein Unterschätzen einer Situation. Ich würde es für menschlich erachten, ich möchte es ihm nicht unterstellen, aber es wäre durchaus menschlich.
Überschätzt er seine ganzen Qualitäten, die er auf jeden Fall mal hatte, aber ja doch in den letzten Wochen, Monaten, ja vielleicht sogar, manche sagen sogar in den letzten 1-2 Jahren, nicht mehr so regelmäßig abruft, überschätzt er die vielleicht auch? Denn man muss ja saisonübergreifend feststellen, es sind ja doch schon einige Spiele gewesen, wo seine Fehler, auch wenn es wenige waren, die Bayern am Ende bestraft haben. Real Madrid, Halbfinale, Champions League, tolle Paraden gezeigt, aber eben auch diesen einen Ball da fallen lassen, den er nicht fallen lassen darf, damit die Bayern eben weiterkommen und selber ins Finale einziehen und nicht Real Madrid den Vorzug lassen müssen. Gegen Aston Villa stand er auch ein bisschen hoch, hat da das Tor mit begünstigt. Gegen Frankfurt beim 3-3 war er jetzt auch nicht so komplett schuldlos an allen Gegentoren. Der hat ja durchaus schon einiges ja auch liegen lassen. Überschätzt er sich da selbst, weil er immer noch ja auch krampfhaft an seinem Platz da irgendwo festhält?
Ich glaube schon ein bisschen. Das meine ich jetzt auch nicht irgendwie angreifend oder Legenden untergrabend oder anmaßend. Nein, ich glaube, es ist ein ganz normaler Lauf der Dinge. Und es ist eine Entwicklung zu sehen. Und ich finde, es ist eine absolut normale Entwicklung. Er ist auf der Zielgerade seiner Profikarriere. Und dass du nicht mehr die Reflexe oder die Fitness eines 29-Jährigen hast, das ist komplett normal. Und ich bin auch kein Freund davon, verdiente Spieler abzusägen. Aber man muss auch Zeichen der Zeit erkennen. Ich finde, man sieht jetzt langsam eben, tatsächlich, also jetzt wird es für jeden ersichtlich, dass langsam aber sicher da halt eine Zielgerade nicht nur in Sicht ist, sondern dass sie gerade beschritten wird. Und das ist auch in Ordnung so. Für die Ansprüche des FC Bayern München ist aber auch klar, du musst von Position 1 bis 11, aber eigentlich von Position 1 bis 22 musst du unglaublich gut besetzt sein, mehr als nur überdurchschnittlich, die mittlerweile so hohen Ziele erreichen zu können. Wir wissen alle, Champions League, da gehört auch ein bisschen Losglück dazu, da gehört ein bisschen Turnierbaum, Tagesform, gehört alles dazu. Das ist das Unberechenbarste. Die Bundesliga, das ist dein täglich Brot, das muss funktionieren. Aber da brauchst du halt für die jetzigen Ansprüche, brauchst du von 1 bis 22, sage ich jetzt einmal, Hochklasse. Die Torhüterposition wird jetzt zum Thema. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt schon irgendwie sagen muss, oh, jetzt sollte man Manuel Neuer den nächsten Spiel auf die Bank setzen. Er wird ja in der Bundesliga nicht ausfallen. Diese Sperre wird ja für den DFB-Pokal gelten. Aber die Zeichen der Zeit, die sind spätestens jetzt erkennbar. Und ich habe gerade die gestiegenen Ansprüche angesprochen. Vor 10, 15 Jahren wäre es noch so gewesen, okay, Bundesliga-Titel, klar, Pokal, auf alle Fälle mal Finale, du musst die Hand am Pott haben zumindest, und Champions League war ja immer so, ja okay, möglichst weit, und wenn das Quäntchen ist, dann passt's. Das hat sich ja woanders hin entwickelt. Jetzt sind eigentlich zwei Titel schon mindestens mal Pflicht, dass man sagen kann, die Saison ist okay, und dann muss es eigentlich schon das Triple sein. Und jetzt sind wir uns mal ganz ehrlich, das ist nicht realistisch, dass du jedes Jahr das Triple holst. Das geht halt einfach nicht. Das schaffst international, auch weltweit schaffen das die wenigsten Vereine. Dass es Bayern München 2013 und 2020 geschafft hat, zweimal in 7 Jahren, ist schon irre.
Ja. Das schafft ja beispielsweise nicht mal Real Madrid verlässlich jedes Jahr. Weil gut, die haben jetzt auch noch den FC Barcelona da als ärgsten Konkurrenten, aber auch in England ist es nicht möglich. Die Probleme bei Manchester City sehen wir ja aktuell gerade, wo es da gerade hingeht. Aber nochmal zurück zu Neuer. Jetzt sagst du, die Sperre muss im Pokal abgesessen werden. Wird er die jemals absitzen müssen, weil Vertrag läuft am Saisonende aus? Das nächste Pokalspiel wäre dann erst im neuen Jahr. Verlängern die Bayern auch unter diesen Voraussetzungen nochmal mit ihm? Wir hatten neulich im Podcast mal das Statement gehört, die Bayern haben sich ausgeliefert. Sie können eigentlich gar nichts machen. Sie sind komplett davon abhängig, was Manuel Neuer letztlich macht. Der kann die Preise diktieren und der kann letztlich auch die Vertragslaufzeit diktieren. Siehst du das genauso? Und siehst du auch eine Möglichkeit, dass er vielleicht auch selber sagt, okay, vielleicht sollte ich dann auch mal wirklich ernsthaft über ein Karriereende nachdenken, um auch mein eigenes Denkmal nicht zu beschädigen, weil es ist ja niemandem damit, auch ihm nicht gedient, die Karriere so austrudeln zu lassen und dann nur noch ja im Grunde das Ziel von Diskussionen zu sein.
Ich würde es ihm wünschen, dass es so ist, dass er sagt, okay, ich glaube, jetzt merke ich selber und jetzt ist dann auch mal genug, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch ein Jahr USA oder sonst irgendwas machen wollen würde, ja, mach das. Weil dann, da passiert nicht mehr viel. An derselben Straße, glaube ich, geht er jetzt ins Risiko, an seinem Denkmal zu kratzen. Ich bin vollkommen bei dir oder bei eurer Einschätzung. Manuel Neuer, es gibt im Eishockey ja diesen Ausdruck des Franchise-Players, des Gesichts eines Vereines. Das ist Manuel Neuer zusammen mit Thomas Müller in der aktuellen Situation. Doch einige, die nachkommen können, die reinwachsen können, aber über Neuer, Müller geht nichts drüber. Deswegen ja, Bayern ist für meinen Geschmack in der Situation, sie werden ihm das Spiel jetzt gestern, das hat ihm ja keiner wirklich angekreidet. Obwohl es absolut anzukreiden ist. Das zeigt ja auch sein Standing. Es ist ja grundsätzlich in Ordnung. Aber am Saisonende sollte man, oder jetzt im Verlauf der Saison, muss man sich, glaube ich, die Karten legen. Wenn es nochmal darum geht, zu verlängern, und es wird Vertragsgespräche geben, da gehe ich fest davon aus. Und wenn Manuel Neuer sagt, ja, ich möchte noch, aber gerne 2 Jahre, dann würde ich jetzt anstelle des FC Bayern München sagen, nee, maximal 1. Und dann auch mit der Option zu sagen, fließender Übergang, deine Einsatzzeiten runterschrauben und dein potenziellen Nachfolger, wer es dann auch immer ist, ob man dann Alex Nübel schon früher zurückholt, ob dann Daniel Peretz sich mehr zeigen darf, ob Sven Ulreich aus seiner Pause aus privaten Gründen auch noch da ist und sagt mal, hey, dann darf der noch mal ein bisschen häufiger. Steht dann auf einem anderen Blatt. 1 Jahr verlängern mit fließendem Übergang fände ich eine charmante Lösung tatsächlich. Das würde das, dann wird es wieder ein bisschen menschlicher, sage ich mal, weil das ist oft der Faktor, der im Profifußball, finde ich, ein bisschen zu sehr vernachlässigt wird. Also es geht nicht darum, jetzt sind wir wieder am Thema verdiente Spieler, einfach absägen. Nee, das finde ich auch nicht gut. Aber wenn man das vielleicht so ein bisschen fließender hinbekommt, dann ist das auch nachvollziehbar und für jeden würdevoll, in Anführungszeichen jetzt gesetzt. Ja. Fände ich charmant, glaube ich halt noch nicht wirklich dran. Und deswegen sehe ich die, in Anführungszeichen wieder, die Gefahr, dass man da den Absprung nicht schafft. Ich stelle sogar in den Raum, hat man ihn vielleicht schon nicht geschafft? Ich glaube, darüber kann man auch diskutieren. Und das geht alles nochmal, und das betone ich nochmal, das kratzt jetzt erstmal nicht an der Legende Manuel Neuer. Ich finde, wir sind in einer absolut nachvollziehbaren, menschlich, sportlich nachvollziehbaren Situation. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen zieht man daraus? Ja. Ich glaube, ich wage jetzt die Prognose nicht, was da am Saisonende wirklich passiert, aber es gibt viele Fallstricke und es gibt elegante Lösungen. Ich bin gespannt, welchen Weg man da beschreiten wird.
Weil du sagst menschlicher, es würde ja Neuer auch menschlicher machen, wenn er von diesem Maschine-Image so ein bisschen runterkommen würde, indem er sagt, okay, ich bleibe noch eine Saison, arbeite aber quasi meinen Nachfolger ein und trete selber ein bisschen zurück. Das würde ihm ja auch für die Öffentlichkeit einfach vielleicht dann auch nochmal eine neue Facette in seinem Ansehen geben. Ich glaube nur, das wird mit seinem Ehrgeiz und seinem Anspruch auch an sich selbst dann irgendwo nicht kompatibel sein.
Bin ich vollkommen bei dir. Also das ist nicht das Neuer-like. Der Neuer ist, ich bin da, ich spiele immer. Diese Attitüde hat er beim FC Bayern München gehabt, da hat er aber auch nie die Konkurrenz natürlich gehabt, da war ja vollkommen klar, der hat einen Backup und den unterstützt er als Backup. Nicht mehr und nicht weniger. Es gab ja auch nie die Pokalkeeper-Regelung. Also wenn Manuel Neuer Titel gewinnen kann und einen in einem Pflichtspiel im Kader steht und der ist, selbst wenn er nur zu 80% fit ist, dann will der spielen. Das war in der Nationalmannschaft anders mit Marc-André Ter Stegen. Das Thema haben wir über viele, viele Jahre gehabt, über die Turniere verteilt, wo dann die Frage war, kommt er zurück? Bei Manuel Neuer war immer klar, er kann kein einziges Bundesligaspiel verletzungsbedingt in einer Saison gemacht haben und sagt, aber bei der WM stehe ich im Tor. Ja. Das ist die Attitüde. Ich glaube, die brauchst du auch auf diesem Level tatsächlich. Das will ich ihm jetzt in der Hinsicht auch gar nicht zum Vorwurf machen, weil nur so wirst du auf dieser neuralgischen Position, wo du halt nur einen hast, nur so wirst du wahrscheinlich so groß. Glaube ich, vor allem jetzt in der heutigen Zeit.
Auch früher schon, weil der Egoismus, der ist ja vielen Torhütern dann auch absolut zu eigen gewesen. Und da fühlte ich mich in der Situation oder in der Szene gestern beim Rauslaufen auch natürlich erinnert als Fußballhistorienliebhaber 1982, Sevilla, Toni Schumacher, der Patrick Battiston wegcheckt. Das war jetzt deutlich brutaler damals und auch deutlich zielgerichteter, nur auf den Mann gehend. Aber trotzdem so ein bisschen die Szene erinnerte ja auch daran und Toni Schumacher war ja nun auch so sympathisch, er rüberkommt dann auch mittlerweile als Elder Statesman, aber damals war ja eigentlich das personifizierte Selbstvertrauen und auch der Egoist im Tor.
Absolut. Wie gesagt, ich glaube, das ist vor allem bei Torhütern, muss das in einer gewissen Ausprägung da sein. Ich finde, beim Manuel Neuer ist es sehr ausgeprägt. Wenn man mal in seine Statements nach dem Spiel gestern reinhört, finde ich, hat man es auch ein bisschen rausgehört. Er hat ja gesagt, ich habe es mir mal rausnotiert, beschreibt es ja so, am Ende fehlt ihm bei diesem Einsatz nur der richtige Kontakt zum Ball. Er wollte, Frimpong hatte auch keinen richtigen Kontakt zum Ball, aber er war der Auslöser, warum der keinen Kontakt zum Ball hatte, weil der hatte die Augen auf dem Ball. Und dann noch der Satz, ich versuche auch nicht richtig ihn anzugehen. Naja, das kann man jetzt, also muss man glaube ich schon anders interpretieren. Er geht ihn richtig an. Ich bleibe dabei, das ist ein Blindside-Hit. Und bei der Entscheidung, Schiedsrichter Harm Osmars ja gesagt hat, er wertet es als Notbremse, dann muss es rot sein. Kein Thema. Ich sehe jetzt nicht unbedingt die Notbremse, eben weil ja noch zwei Abwehrspieler da sind. Grundsätzlich, ich würde das persönlich gar nicht als Notbremse so werten. Kann man, würde ich persönlich jetzt nicht so sehen. Aber selbst wenn du es nicht als Notbremse wertest, finde ich, ist das Einsteigen so rabiat, dass die rote Karte alleine deswegen schon vertretbar ist. Ja. Deswegen glaube ich, müssen wir über diese Situation, also es bleibt, egal wie man es dreht und wendet, in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung. Ehrlich gesagt auch Respekt an den Schiedsrichter. Es gab, glaube ich, in der Vergangenheit oder über die letzten, ja nicht nur Jahre, Jahrzehnte, immer wieder Diskussionen, weil es der FC Bayern ist oder weil es die Allianz Arena ist, fällt mal eine Entscheidung etwas softer aus. glaube ich, kann man auch herzlich drüber diskutieren. Aber nee, also ich meine das ganz ehrlich, auch zu sagen, hey, das ist eine klare Situation. Mhm. Und es ist egal, ob du jetzt Manuel Neuer bist oder der Hinterberger aus Hintertupfing, das ist jetzt eine rote Karte, die muss ich so ahnden. Punkt, Ende, aus die Maus. Also
du hast sein Statement gerade zitiert. Er hat ja noch ähnliche weitere dann auch in den Interviews seit gestern dann fallen lassen. Er hat aber auch gesagt, dass er sich wohl der Mannschaft gegenüber entschuldigt hat für diesen Bärendienst, den er ihnen erwiesen hat. Aber wäre es nicht auch aus seiner Sicht, weil er ja auch das, was du zitiert hast, immer ein bisschen relativiert, was er da gemacht hat nach außen. Ja, auch beim Thema Menschlichkeit, auch nicht da vielleicht der bessere Weg, dann einfach mal zu sagen, Leute, ich habe da komplette Scheiße gebaut. Echt blöd, mein Fehler, geht voll auf meine Kappe.
Ich hätte super gefunden, wenn er mal ganz klar sagt, Mist, also ich bin ganz ehrlich, ich habe der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, da war ich zu spät dran und so wie ich einsteige, ist es dann doof. Mhm. Ich habe einen Fehler gemacht. Wenn man einfach mit einfachen Worten, mein Fehler, tut mir leid. Sind wir uns mal ehrlich, hat das irgendjemand erwartet?
Nein.
Also ich glaube, so ehrlich müssen wir auch sein. Und deswegen bin ich jetzt nicht erstaunt über die Art und Weise, wie er sich danach geäußert hat. Das ist nicht sein Selbstverständnis. Ich hätte es trotz allem natürlich sehr erfrischend, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich hätte es wohltuend gefunden und dann wären vielleicht gewisse Diskussionen heute auch ein bisschen also am heutigen Tage im Nachgang des Spiels schon ein bisschen anders. Wenn man mal so ein bisschen quer liest heute. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Kommentarspalten lesen oder Twitter-Statements oder wo man auch in welchem Format man auch immer unterwegs ist. Mhm. Aber es gibt schon auch harsche Kritik. Und wenn dann so ein Satz gekommen wäre, ich glaube, es hätte einiges abgeschwächt. Das glaube ich schon.
Ja, weil es eben auch diese menschliche Seite dann gezeigt hätte und dieses Maschinenmäßige, was man ihm ja dann doch immer unterstellt, dann etwas abgemildert hätte. Aber wie hat dir Daniel Peretz als Vertreter gefallen? Ich fand, er hat einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, was man so in diesen, 73 Minuten dann sagen konnte.
Absolut. Sehr, sehr souverän, sehr aufgeräumt. Ich finde auch, du hast ihm das jetzt nicht angesehen, dass das jetzt ein Kaltstart war, weil damit war jetzt ja nun mal wirklich nicht zu rechnen. Das ist für einen Torhüter ja sowieso eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber, und das gehört auch dazu, Daniel Peretz hat in meinen Augen von diesem jetzt schon länger andauernden gemeinsamen Training mit Manuel Neuer ordentlich profitiert. Das haben wir tatsächlich in der Redaktion auch schon mal so ein bisschen angesprochen. In seinem Bewegungsablauf von Daniel Peretz sieht man eine Entwicklung zum Neuerischen. Er kopiert da sehr viel, er antizipiert da sehr viel. Seine Leistungen bei der israelischen Nationalmannschaft zuletzt, die waren ja auch von internationalem guten Niveau. Ich würde es noch nicht auf Weltklasse gehen. Da gehört noch mehr dazu, über eine längere Konstanz. Aber da sieht man, welches Potenzial da ist. Und ich meine, bei den Spielen gegen Frankreich zum Beispiel, der hat er wunderbar gehalten. Und das musst du auch erstmal schaffen auf dem Niveau. Und ohne, dass du ja beim FC Bayern regelmäßige Einsätze hast auf diesem Level. Und wenn du das schon so abrufen kannst, dann ist die Folge dessen, dass er da reinkommt, Kaltstart, zu Hause. Wobei ich auch sagen muss, auch insgesamt atmosphärisch in der Allianz Arena gestern, dass viel Fingerspitzengefühl da, also das hatte auch auf den Rängen was von Topspiel und Support, also auch nach dem Spiel war viel da, also da wurde die Mannschaft schon auch getragen, ist ja auch immer so die Diskussion Bayern eher Operettenpublikum, aber bei solchen Spielen, dann kann es doch mal funktionieren, das fand ich gestern schon auch sehr ansprechend. Auch da hat ihm, glaube ich, dann auch die Unterstützung der 75.000 abzüglich der Leverkusener, sagen wir mal rund 70.000, hat Daniel Peretz da schon auch geholfen, ihn da ein bisschen in den Arm zu nehmen, jetzt in Anführungszeichen. Also das hilft dann schon auch, da war schon da dieses Gefühl, ja, das ist jetzt aber einer von uns und den tragen wir jetzt auch. Ja. Was ich für sehr, sehr wichtig erachte, als zuletzt in München bei einem anderen Verein, in einer ganz anderen Situation, war das anders. Und wo dann der eigene Keeper tatsächlich hämisch beklatscht wird. Deswegen Chapeau auch für das Fingerspitzengefühl da. Und Daniel Peretz insgesamt, ich würde ihm tatsächlich wünschen, dass er sich zwei, dreimal diese Saison noch zeigen darf. Hätte er sich verdient, Nicht nur wegen gestern, sondern grundsätzlich so von seiner Entwicklung her. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Spieler auch für den FC Bayern für die nächsten Jahre.
Ja, mal gucken, ob vielleicht gegen Heidenheim da schon was drin ist am Wochenende. Das wäre natürlich so eine Möglichkeit, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt das große Wechselspiel kommt, weil das natürlich auch diese Diskussion, die wir jetzt führen, dann nochmal wieder passieren würde und dann wahrscheinlich doch mehr Unruhe reinkäme, als ohnehin jetzt schon bei den Bayern drin wäre. Aber wir halten nochmal fest, diese rote Karte ist natürlich ein Bärendienst, weil die Bayern insgesamt ja ein gutes Spiel gemacht haben. Gut ist, manche sagen sogar die beste Saisonleistung angesichts der Umstände, denn mit 10 Mann Leverkusen ja trotzdem in Sachen Ballbesitz und Spielanteilen und auch Chancen zu dominieren, das ist ja dann auch schon eine Leistung. Gehst du auch so weit, dass du sagen würdest, mit 11 Mann hätte Bayern gewonnen?
Hätte, wenn und aber. Das ist immer schwierig zu sagen. Natürlich haben wir ein komplett anderes Spiel gesehen bei 10 gegen 11. Deswegen ist es, glaube ich, müßig, darüber zu diskutieren. Deswegen finde ich dieses Spiel auch ganz, ganz schwer zu bewerten. Mhm. Auch im Vergleich zum Spiel gegen den BVB zum Beispiel oder gegen Paris Saint-Germain kann man auch ein bisschen schwerer bewerten, eben weil dann eine numerische Ungleichheit auf dem Platz gewesen ist. Deswegen da so einen Komplettvergleich zu ziehen, finde ich schwer. Ich gehe aber mit zu sagen, das war wahrscheinlich die mitunter beste Saisonleistung des FC Bayern. Muss man unter den Umständen dann auch hoch anrechnen. Grundsätzlich, finde ich, muss man auch festhalten, man kann gegen Bayer Leverkusen ausscheiden. Das kann passieren, weil das ist halt nun mal momentan, also vor allem in die Form, die sich jetzt Leverkusen langsam wieder reingespielt hat. Vor 3-4 Wochen weiß ich nicht, ob das Spiel so gelaufen wäre. Das glaube ich nicht. Nur, man hat, beide Teams haben sich, und das sage ich jetzt absichtlich, beide Teams haben sich jetzt zu diesem Spiel hin in eine nicht optimale, aber schon sehr, sehr gute Form hineingespielt. Und deswegen ist es schade jetzt, dass jetzt so früh im Pokal dieses Spiel schon gewesen ist. Für Bayern steht natürlich jetzt das Aus. Und das ist natürlich das große Thema. Aber dass du grundsätzlich ein Spiel gegen Bayer Leverkusen verlieren kannst, das steht doch außer Frage. Das Problem ist nur, dass es jetzt ein K.O.-Spiel war. Dadurch jetzt früh der erste Stecker gezogen ist. Und deswegen müßig zu sagen, wie hätte das Spiel laufen können? Ja. Es hätte dann auch ein 0-0 sein können. Dann gehst du in die Verlängerung ins Elfmeterschießen. Dann könnte dir sowas passieren wie vor vielen Jahren Bayern Dortmund, dass zwei Leute ausrutschen, unter anderem Xabi Alonso damals. Wenn man die einen oder anderen werden sich erinnern, dann kannst du auch da rausfliegen. Oder du kannst es spektakulär noch gewinnen. Also ich glaube, es ist müßig, jetzt darüber zu diskutieren. Ich glaube, wir hätten ein ähnliches Spiel gesehen. Ich glaube, der größere Faktor, der in diesem Spiel zu tragen kam, ist, dass Bayern der Knipser gefehlt hat mit Harry Kane.
Ganz genau. Harry Kane, 64 Tore in 64 Spielen. Viel besser geht's ja nicht. Der Mann fehlt natürlich an allen Ecken und Enden und die Bayern haben eben auch kein Backup. Jetzt wurde ja auch im Vorfeld drüber diskutiert, wie fängt Kompany das auf, dass eben der Neuner fehlt? Darf Mathis Tell dann mal im Zentrum ran oder wird das Ganze anders aufgefangen? Er hat es jetzt mit einer, in Anführungsstrichen, Doppelspitze, die keine ist, Musiala und Olise aufgefangen, was jetzt natürlich am Ende nicht unbedingt erfolgreich war. Was sagt das jetzt zum Beispiel auch über Thomas Müller aus, der dann eben gar nicht zum Zug kam? Der natürlich auch keine Sturmspitze ist, genauso wenig wie alle anderen da, mit Ausnahme von Mathis Tell, der allerdings natürlich keine Form jetzt im Prinzip hat, die er da in die Waagschale hätte werfen können. Also Bayern zu dünn besetzt in der Offensive, trotz der Breite auf den Flügeln.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dünn besetzt, vielleicht von der Gewichtung her nicht gut genug besetzt. Dass die Qualität, die der FC Bayern München da im Kader hat, auch in der Offensive, die ist überragend grundsätzlich. So viel steht fest. Es steht auch fest, dass du einen Harry Kane nicht 1-1 setzen kannst. Das funktioniert nicht. Also musst du es anders machen, entweder mit einem Backup, der die Rolle trotzdem kennt, also eine sehr ähnliche Spielweise hat, also auch als ein Neuner, oder du musst es versuchen, anders aufzufangen. Ich persönlich, reines Bauchgefühl, ich hätte tatsächlich Mathis Tell wahrscheinlich diese Chance gegeben. Ja. Klar ist der gerade nicht in Form, aber wie soll der in Form kommen, wenn er nicht spielt? Max Eberl hat ja diese Lösung als kreativ bezeichnet mit Musial und Ulis. Ja, finde ich kreativ, aber, und das hast du ja auch gerade gesagt, es sind halt beides keine klassischen Stürmer, sondern eigentlich Flügeloffensive, Flügelflitzer, Außenstürmer. Ja. Zwei Außenstürmer und dann im Grunde in Anführungszeichen nochmal zwei Außenstürmer an der Seite mit Coman und Sané. mir hat da so ein bisschen die klare Aufteilung gefehlt. Du brauchst eine gewisse Rollenverteilung. Und ich finde, du hast bei allen gesehen, dass keiner von ihnen ein klarer Neuner ist. Klar kannst du mit einer falschen Neun agieren, da weiß ich aber dann nicht, ob es nicht vielleicht auch besser gewesen wäre zu sagen, okay, wir haben einen klaren Zehner nochmal und dann hast du halt einen Freigeist. Auch müßig zu diskutieren, was da die richtige Variante ist. Dass Thomas Müller nicht eingesetzt wird, ich finde es auf menschlicher Ebene, jetzt sind wir wieder auf der menschlichen Ebene, finde ich schade. Ich kann es sportlich nachvollziehen. Er ist halt auch mittlerweile nicht mehr der junge Hupfer und der Schnellste war er jetzt eh nie. Er ist auch nicht der eiskalte Vollstrecker. Aber ich hätte mir zum Beispiel jetzt vorstellen können, dass du einen Thomas Müller auf die 10 stellst und dann sagst, und dann haben wir eben vorne Mathis Tell und dann befruchten die sich gegenseitig. Ja. Hätte ich auch eine sehr kreative, charmante Lösung gefunden, aber im Nachgang ist man ja immer schlauer. Für Thomas Müller ist es natürlich schon ein Signal. Ich glaube weiterhin, dass er für diese Mannschaft, für den Charakter im Team, für die Atmosphäre, er ist unfassbar wichtig. Darum war er ja auch bei der EM nochmal mit dabei. Aber er ist halt nur noch für ganz, ganz spezielle Situationen eine echte Option. Das ist nochmal ein Gamechanger in der Schlussphase. Das ist nochmal gegen kleinere Mannschaften im Liga-Alltag. Da kann man ihm auch nochmal gut einsetzen. Da klingt jetzt vielleicht böse, da reicht es dann auch noch. Es geht nicht darum, dass er nicht weiterhin wunderbarste Qualitäten auch auf sportlicher Ebene hat. Aber wir reden jetzt hier vom Peak, deutschen Peak gerade mit Bayern gegen Bayer oder auch in der Champions League. Und da ist halt ein Thomas Müller auf einer Position, wo einfach auch jüngere nachkommen. Das ist halt so. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Kratzt jetzt, finde ich, nicht weiter an seiner Legende. Das wird auch in dieser Saison, glaube ich, an keinster Stelle mehr irgendwas an ihm zerstören. Das glaube ich einfach nicht. Aber es ist ein weiterer Fingerzeig, wo halt jetzt seine Rolle ist. Und die ist halt der Edeljoker, wenn sich's ausgeht.
Und da ist eben auch dann die Frage, was am Saisonende passiert, ob da dann der Rücktritt kommt, der Wechsel nochmal woanders hin oder ob es dann nochmal einen neuen Vertrag gibt, wobei die Situation da vielleicht dann noch etwas leichter zu handeln wäre als in Sachen Manuel Neuer. Aber lass uns nochmal ein Fazit aus dieser Woche der Wahrheit, die für die Bayern jetzt ja angestanden hatte, ziehen. Sieg gegen PSG, Remis gegen den BVB, Niederlage und Pokal aus gegen Bayern 04. Du hattest eben gesagt, Bundesliga-Peak. Da bleibt ja dann auch festzuhalten, gegen die Spitzenteams haben die Bayern immer noch Probleme. Immer noch kein Sieg in dieser Saison gegen das, in Anführungsstrichen, Fußvolk. Da feiern sie Schützenfeste, da läuft's alles. Aber sobald es dann etwas enger wird, sind sie zwar ganz gut, halten gut mit, sind vielleicht sogar auf dem Papier besser, aber auf dem Ergebnisboard eben nicht. Wie würdest du das Fazit nach dieser Woche dann fällen?
Also ich denke, dass der FC Bayern grundsätzlich sportlich auf einem guten Weg insgesamt ist. Die Situation ist ja so, du bist in der Bundesliga sehr, sehr souverän da und du gewinnst deine Pflichtaufgaben. Und wenn du da mal auch das direkte Duell mit einem Unentschieden bestreitest, bist du ja immer noch voll auf Kurs. Das heißt, da lügt die Tabelle nicht und die wird auch weiterhin nicht lügen. Und da würde ich Stand jetzt auch sagen, ich rede jetzt nicht von der Gmadenwiesen, aber ich rede davon, da muss viel passieren, dass da an sich an dieser Tabellenkonstellation fundamental etwas ändert. Das Problem, was du jetzt bekommen wirst, oder das erste Problem haben wir ja jetzt, Pokal aus, weil du gegen einen Gegner auf Augenhöhe agiert hast, wo du dich vielleicht auch einen Tick selber geschlagen hast. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass Manuel Neuer das absolut entscheidende Ding gewesen ist, weil die Chancen waren da, gehört aber auch dazu. Wie gesagt, sowas kann passieren. In der Champions League hast du jetzt noch die Gruppenphase, musst aber natürlich jetzt auch gucken, dass du dich da noch weiterhin gut platzierst, weil damit du diese Playoffs umgehst. Da ist ganz klar, da muss man jetzt diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Bayern-like, dieses Mir san mir wieder mehr reinkriegen. Ich glaube auch gar nicht, dass es jetzt darum geht zu brillieren, dass du jetzt keine Ahnung, du hast 1-4 gegen FC Barcelona verloren, solltest du nochmal gegen Barcelona spielen, erwartet es, glaube ich, keiner, dass du die 3-0 wegbügelst. Tut's auch mal ein dreckiges 1-0. Aber du musst es halt gewinnen. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Aufgabe, diesen roten Killerinstinkt auch auf diese K.O.-Spiele zu übertragen. Weil dass es diese Mannschaft kann, da gibt es keine zwei Meinungen, finde ich. Ich finde auch, dass sie als Mannschaft agiert, dass es also in sich stimmt, dass diesen Eindruck vermittelt der FC Bayern München schon. Aber das sind jetzt mentale Faktoren. Das ist eine mentale Geschichte. Du musst das jetzt ummünzen auf diese direkten Duelle. Wie gesagt, in der Liga mache ich mir keine Gedanken. Das ist, glaube ich, gefestigt genug. Solange du da dein Niveau grundsätzlich hältst, lügt die Tabelle nicht und dann ist sie so, wie sie ist. Aber international, beziehungsweise da, wo wir uns halt jetzt hinbewegen, ja, A, muss was passieren, da muss auch im Winter nochmal was passieren. Ich rede jetzt nicht von personellen Umstrukturierungen oder sonst irgendwas, sondern ich rede wirklich da nochmal vielleicht ans Mentale zu gehen, um quasi da den Schalter nochmal ein bisschen hoch zu regeln, damit man da möglichst weit kommt. Und ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, den Henkelpott zu gewinnen, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also da reicht nicht nur, dass du eine Top-Mannschaft bist, dass du Top-Leistung bringst, dass du deine K.O.-Spiele, natürlich musst du die K.O.-Spiele gewinnen, nur mit jeder weiteren Runde wird es einfach immer härter. Und dann entscheiden solche Sachen wie Tagesform, ein minimaler Fehler, auch mal die Verletzten-Situation, da gehört viel, viel mehr dazu. Deswegen glaube ich, ist es wichtig für den FC Bayern grundsätzlich diesen Killerinstinkt wieder zu bekommen. Sollte es in einem, rechnen wir mal voraus, in einem möglichen Viertelfinale gegen Real Madrid, sollte es dann da nicht reichen, dann gegen Real Madrid darf man scheitern. Und ich glaube, so realistisch muss man dann auch sein. Und du da darfst ja halt aber keinen ausleisten, das meinetwegen, wenn du nochmal auch gegen Aston Villa spielst und fliegst dann oder via Real wie vor ein paar Jahren. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das ist klar.
Ich glaube auch, im Moment wird da jetzt nicht die Hütte groß brennen, nach dem, was gezeigt wurde. Und du hast es ja angesprochen, es ist eine Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die halten zusammen, die fighten auch zusammen und stemmen sich dann eben auch, auch wenn es am Ende dann eben nichts Zählbares gab, aber gegen eine drohende Niederlage, oder sie sind auf jeden Fall in der Lage, so ein Spiel dann auch durchzuziehen. Es zu versuchen zumindest, das war ja in der letzten Saison dann auch nicht so, und das war dann auch der Unterschied wahrscheinlich, warum es nach diesem Pokal aus in der letzten Saison dann für Thomas Tuchel auch irgendwann richtig eng wurde, weil die Mannschaft ja in keinster Weise irgendwo eine Mannschaft war und auch nicht so operiert hat und da diese Chemie einfach nicht stimmt. Aber das scheint ja unter Vincent Kompany aktuell komplett anders zu sein, und das ist natürlich dann wieder was, was auch in der von dir angesprochenen Crunch-Time in der Saison dann nachher wieder ganz wichtig werden kann. Sie müssen natürlich dann auch mal Ergebnisse dann entsprechend zeigen und dann auch, um die Ruhe zu kriegen, Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe dann auch mal siegreich zu gestalten. Gegen die Kleinen gewinnen sie jetzt deutlich. Das war in der letzten Saison ja auch anders. Aber da hatte dann auch Bayer Leverkusen eben diese Überform. Aber diese dreckigen Siege, das scheint Bayer Leverkusen ja jetzt wieder zu schaffen oder überhaupt zu schaffen. Denn das war ja dann im Prinzip, wenn man so will, gestern gegen die Bayern so einer. Und vor allen Dingen von Alonso auch eine interessante Taktik, weil diese rote Karte, mit der wir eingestiegen sind, von Manuel Neuer, die war ja im Prinzip auch ein wenig der Taktik von Alonso geschuldet, eben die Bayern-Hintermannschaft auch mit langen Bällen dann mal zu prüfen und diese Geschwindigkeitsvorteile vielleicht auf einen der einen oder anderen Positionen der Leverkusener dann auszuspielen. Und damit hat er im Grunde ja mit einem taktischen Kniff diesen Sieg dann auch gebracht.
Absolut. Und das ist das, was mich auch an Xabi Alonso so fasziniert. Ich glaube, Derek Ray hat es bei euch oder bei uns hier im Podcast ja auch schon mal auch angedeutet gehabt. Du weißt nie genau, welche Gedanken sich Xabi Alonso macht. Du weißt nur, wenn er sich Gedanken macht, wird es gefährlich für den Gegner. Und das sehe ich genauso, dass diese Aufstellung schon darauf abgezielt hat, Bayern an ein, zwei Stellen zu überrumpeln und die wenigen Schwachstellen, die da sind, zu penetrieren. Ich drück's mal absichtlich so ein bisschen heftiger aus. Auch so, nur so wirst du diese an sich gefestigte Bayern-Mannschaft auch ins Wanken bringen. Ich glaube nicht, dass man darauf spekulieren kann, dass Manuel Neuer sich sowas leistet. Das natürlich nicht. Aber das hat Leverkusen und Xabi Alonso mit seinem Masterplan voll in diese Richtung in die Karten gespielt. Ja, es ist eine Folge dessen, welche Zügel Xabi Alonso gezogen hat oder welche Konstellation er sich da auf dem Schachbrett erarbeitet hat. Und diese Aufstellung finde ich sehr speziell, wissen alle, Florian Wirtz, es ist auch kein Neuner. Es ist eigentlich auch keine falsche Neun, wenn man es genau nimmt. Der ist ein Freigeist. Den da aber trotzdem vorne zu platzieren, und dann ist es halt Frimpong, der da vorne reinstößt. Aber das hätte theoretisch auch ein Grimaldo, ein Palacios. Jeder von denen, okay, jetzt vielleicht Robert Andrich und Granit Xhaka jetzt nicht so, aber die anderen drei, jeder kann da plötzlich vorne auftauchen und du weißt, oh, jetzt wird's eng. Deswegen absolut clever. Und in dem Fall einmal mehr möchte ich das hier auch so sagen, schon wieder eine Alonso Masterclass, so ein bisschen.
die Bayer Leverkusen dann sicherlich jetzt auch in der Liga wieder ein wenig nach vorne bringen kann und da dann diesen Boden, den sie auf die Bayern verloren haben, dann vielleicht auch wieder gut machen, auch wenn du ja schon gesagt hast, anbrennen wird am Ende nichts. Und Uli Hoeneß hat ja auch schon gesagt, Meister, komm, kann ich versichern. Er hat ja damals auch gesagt, ihr glaubt gar nicht, wen wir alles schon sicher haben. Und was dann kam, wissen wir, es kam eigentlich nichts erstmal. Er hat ja auch nicht gesagt, für wann wir irgendwen sicher hatten.
Werden wir beim Osterhasenspruch, dann könnten wir den Nikolaus jetzt noch rausholen, der dann demnächst mal da ist. Also da fließt noch ganz viel Wasser die Isar runter. Und ich bin grundsätzlich dabei, dass ich sage, also der Titel wird, denke ich, dieses Jahr nach München gehen. Da schlägt das Imperium zurück. Wie groß es jetzt auf anderen Ebenen zurückschlagen kann und wird, werden wir noch sehen. Also eine Geschichte ist ja jetzt weg. Ob es dann zum Pott reicht, zum Henkelpott, das werden wir dann sehen. Aber Fakt ist, die Schale, die muss her.
Und das ist für den Bayern-Teil in diesem Podcast ein gutes Schlusswort. Aber wir springen nochmal von den Bayern zu den Löwen.
Alle mal herhören.
Denn wir haben es eingangs gesagt, du hast einen Podcast über die Löwen, über 1860 München. Giesinger Bergfest heißt das Ganze. Erzähl mal kurz, was erwartet die Zuhörenden da?
Das Giesinger Bergfest, wir nennen es auch den Löwenstammtisch und genauso ist es eigentlich auch gedacht. Ich vergleiche es manchmal so ein bisschen wie einen Doppelpass für Giesing. Wäre jetzt so ein bisschen die Überschrift. Also wir wollen das sehr, sehr launig halten, sehr emotional, sehr, sehr ehrlich, aber auch mit dieser journalistischen Perspektive, Expertise, um das quasi so ein bisschen einzuordnen. Ich gebe zu, das ist manchmal nicht ganz einfach, weil Emotionen und sachliche Analyse, das kann mal ordentlich nach in die Breite gehen. Also da ist der Spagat manchmal, der tut dann auch manchmal ein bisschen weh. Und dann, aber da ist es das Gute, wir sind zu dritt. Das mache ich zusammen mit zwei Journalistenkollegen von auch anderen Häusern. Also Alexander Augustin ist bei der Passauer Neuen Presse. Anja Guder ist für Reuters aktiv, ist selber auch noch Volleyballerin. Also da ist dann auch immer noch so ein bisschen Kabinenfeeling, was man da noch ein bisschen mit reinholt. Wie tickt man da drin so ein bisschen? Und deswegen ist es der launige Stammtisch mit blauer Emotion. Und aber dann in der Sache doch auch mal mit klaren Worten und klaren Einschätzungen. Und das eben, wie gesagt, einerseits aus der sachlichen, journalistischen Ebene aber oder Sichtweise, aber auch vom Emotionalen, was einen dann selber so berührt, was einen rauskitzelt. Und das Gefühl, was wir vermitteln wollen, ist, als wenn man sich gemeinsam in Giesing, in dem Fall in Giesing trifft, in einer Borzen, in einem Lokal, man hockt sich zusammen, fängt zum Philosophieren an und wenn wir den Hörerinnen und Hörern das Gefühl geben, sie sitzen mit uns am Tisch, dann haben wir das Ziel, was wir haben erreichen wollen, erreicht.
Also für Fans, von Fans und Journalisten dann gemacht. Wann kommt der immer raus?
Giesinger Bergfest, der Name sagt, Mittwoch ist immer Veröffentlichung, also das zur Hälfte der Woche. Das heißt, es ist immer eine Mischung auch aus Rückblick und Vorschau und dann natürlich auch übergeordneten Themen, die uns gerade auf der Seele brennen, die uns auch herangetragen werden. Immer Mittwoch zum Frühstück wird serviert, bestenfalls schon um Mitternacht. Das heißt, der Nachtschwärmer kann in der Nacht schon reinhören und spätestens dann aber zum Frühstück kann man uns dann verfolgen.
Also sehr schön. Da hört ihr natürlich alle rein, die ihr jetzt auch bei uns zuhört. Und bei uns geht's ja werktäglich zur Sache, sowohl im Fever Pitch Newsletter 6.10 Uhr in euer Mailfach und quasi zum Mittagessen dann, nachdem ihr den Newsletter zum Frühstück gekriegt habt, gibt's dann auch den täglichen, werktäglichen Podcast. Bitte beides abonnieren, das Giesinger Bergfest bitte auch abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Ich sag vielen Dank, Florian Weiß von der AZ.
Merci.
Fever Pitch. Der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.